Ich bin jetzt vor 2 Jahren mit dem Lewis Hamilton seinem Mercedes mal gefahren in Hockenheim. Das war ein totales Kinderspiel im Vergleich zu dem, was wir damals hatten. Die Autos waren so unfahrbar und wir sind trotzdem schnell gefahren damit. Also das war schwierig, wie ich letztens mit Gerhard Berger nochmal darüber gesprochen, der ja auch aus der Zeit kommt. Da hast du schon ein Jahr gebraucht, bis du da das Ding unter Kontrolle hattest.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Und mein Name ist Carsten Arndt. Bevor wir aber zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich mich herzlich bei euch bedanken und zwar für eure zahlreichen Reaktionen, die ich auf alte Schule Daily bekomme. Ich lade ja, seitdem wir zu Hause eingeschlossen wurden, jeden Tag ein neues Video auf meine Kanäle auf YouTube, Facebook und Instagram und dort findet ihr inzwischen über 2 Stunden Skype-Konferenz mit Rainer Braun, der jetzt seine Liebe daran gefunden hat, über 1 Stunde mit Christian Menzel und genauso lange mit Tim Schrick und täglich werden es mehr Anekdoten und lustige kurze Videos. Also abonniert die alte Schule nicht nur als Podcast, damit ihr wirklich nichts mehr verpasst. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Er ist ein ausgewiesener Experte der aktuellen Formel 1 und versorgt uns bei RTL stets mit Hintergrundinfos zu Fahrern und Technik. Und das ist er nicht umsonst, denn er hat selbst eine erfolgreiche Karriere im Motorsport hinter sich. Und da hat er die ganz wilde Zeit der 1000 PS plus X Turbo Monster live aus dem Formel 1 Cockpit erlebt. Christian Danner heißt mein heutiger Gast und ich muss eines vorneweg sagen. Leute, das Interview habe ich vor Corona aufgezeichnet und da war noch nicht abzusehen, dass wir in Sachen Motorsport dieses Jahr so lange auf dem Trockenen sitzen würden. Ich sag's nur nicht, dass ihr uns für doof haltet, weil wir hin und wieder über aktuelle Fahrer sprechen, aber nicht erwähnen, dass die ja auch zu Hause sitzen. So, jetzt aber viel Spaß mit der alten Schule, Folge 40 sind wir schon, mit meinem heutigen Gast Christian Danner.
Ich habe mit ganz viel Vergnügen gesehen, dass Sie den Renault 5 Cup, dass Sie da Ihre ersten Sporen verdient haben. Wie ging es überhaupt bloß mit dem Wunsch, Motorsportler zu werden? Sie sind erst spät eingestiegen.
Ja, also es ist so, ich bin ja aus einer Familie gekommen oder ich kam aus einer Familie, wo Motorsport nicht stattgefunden hat. Beziehungsweise das war so ein Fremdwort, das war für meinen Vater sowieso unvorstellbar. Und deswegen gab es da die normale, sagen wir mal, das normale Hinführen zum Motorsport hat es nicht gegeben. Ich war seit dem Alter, halt vielleicht seitdem ich 10 Jahre alt war, einfach ein Fan und habe mir da brav meine Zeitschriften gekauft und war einfach ein Fan. Und damit war für mich klar, wenn ich mal fahren darf, dann wichtig, möchte ich auch Rennen fahren. Und genau so gnadenlos habe ich es halt auch durchgezogen, dass dann nicht so ganz einfach war, weil natürlich irgendwann einmal mein Vater gemerkt hat, auf was das hinausläuft. Und da hat er natürlich sämtliche Reißleinen gezogen und Notbremsen, die es irgendwie gab. Aber das war dann da wahrscheinlich alles zu spät.
Und Sie haben das erste Rennauto, haben Sie so ein bisschen hintenrum sich ergaunert sozusagen.
Naja gut, ich habe das mit dem Rennauto war, das war ja ein Renault 5.
Genau.
Und dass das ein Rennauto war, hat mein Vater nicht so richtig kapiert. Ich meine, das war halt ein Renault 5 und da war halt so ein Überrollkäfig drin. Ja, der mag es halt gern sportlich oder sowas, das hat er sich gedacht. Aber dass das dann der Einstieg in ein inzwischen 40-jährige Karriere im Motorsport war, das hat er sich nicht gedacht.
Aber das ist ja auch unfassbar eigentlich, was sieht, dass Sie bis zur Formel 1 gefahren sind, obwohl Sie erst so spät eingestiegen sind.
Ja, also es ist so. Normalerweise ist es so, dass die Kinder mit 6 Jahren schon im Go-Kart sitzen und seit Michael Schumacher kennen wir ja inzwischen jede Go-Kart-Strecke in Deutschland. Das war bei mir überhaupt nicht. Ich habe humanistisches Gymnasium gemacht, habe mein Abitur gemacht und habe dann versucht, die Universität zu vermeiden, ohne dabei meinem Vater zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Es ist mir dann auch gelungen, das war nicht ganz einfach. Aber ich habe dann quasi so einen Seiteneinsteiger-Methode gefunden. Also das war natürlich reines Glück. Ich bin mit dem BMW M1 gefahren. Das war damals ein Supersportwagen, der eine eigene Serie hatte. Und da war ich ziemlich gut. Damit kam BMW auf mich zu und hat gesagt, du würdest du gerne bei uns fahren. Wir würden gerne ein junges Talent fördern, um aber im Formelsport was zu werden. Jetzt fand ich Formelsport immer sowieso viel besser wie Tourenwagen. Sage ich, klar, das vergesse ich nie. Da war ich im Büro bei Dieter Stappert, ein unglaublich rühriger Rennleiter damals von BMW, ein Österreicher, ehemaliger Journalist. Und der hat gesagt, ja, also was wir dir anbieten können, ist Formel 2 Europameisterschaft. Ich weiß, sagt er, das ist jetzt aus verschiedenen Gründen blöd, weil gerade im Jahr vorher 2 meiner Freunde da tödlich verunglückt sind, die ich vom Renault kannte, der Hans-Georg Bürger und der Markus Höttinger. Das war das Erste, er sagte, also das ist natürlich jetzt nicht ganz ungefährlich. Und das Zweite ist, du solltest eigentlich Formel 3 fahren, weil du hast da keine Ahnung. Aber
schon richtig Leistung,
wir haben nichts anders. Und ich war ja damals
ein Luxusproblem.
Was kostet die Welt? Verstehst du? Das ist ja manageable, das kriegst du irgendwie hin. Und letztendlich war es auch genauso. Ich habe es dann auch relativ schnell hinbekommen. Ich habe in Zwaxten dann am Ostermontag, das war dann das zweite Rennen, das dritte Rennen, habe ich dann meine ersten Punkte gemacht. Das ging dann alles relativ schnell. Das, was ich in Retrospektive, was mich ein bisschen gebremst hat am Anfang, war die mangelnde Rennerfahrung. Ich bin ja nur ein paar Rennen gefahren vorher.
Eben, und dann auf einmal mit offenen Reifen.
Ja, das ist gar nicht so schlimm gewesen, aber trotzdem, so diese klassischen Rennsituationen, Auto gegen Auto, Wheel to Wheel, das musste ich alles erstmal lernen. Ja. Das hat ein bisschen gedauert.
Und die Speed war nicht so schlimm. Ja. Aber haben Sie, Formel 2 bedeutet ja auch extrem viel Einstellungsarbeit.
Ja.
Also Spoiler, Spur, Sturz, ja. Reifendrücke und so.
Gut, das war natürlich so, ich hatte, das war das March-Werksteam. Und die beiden Ingenieure, die drei Ingenieure, die da das Sagen hatten, war ein gewisser Gordon Kopack aus der Formel 1, der da bei March dann die Stelle übernommen hat. Ein gewisser Ralph Bellamy, der auch ein Genie aus der Formel 1. Und dann gab es noch den Robin Hurd höchstpersönlich, der ja da auch damals als Inhaber der Firma mitgewurschtelt hat. Also das waren dann Robin vielleicht weniger, aber die anderen zwei waren, ich sage jetzt mal, State of the Art, super top Wahnsinnsleute, die du normal erst irgendwann in der Formel 1 kennengelernt hättest. Jetzt habe ich mit denen zusammengearbeitet und da habe ich speziell durch den Bellamy relativ schnell kapiert, um was es da geht. War auch sehr hartnäckig, muss ich sagen. Hab dem, also der hat jetzt noch ein Loch im Bauch, was ich immer reingefragt habe. Ja, jetzt ist er über 80 Jahre alt. Ich habe letzte Woche mit ihm telefoniert, der ist in Australien jetzt. Und habe dann da wohl auch ganz gut kapiert, um was es ging. Das Fahren war nie das Problem. Das Fahren konnte ich. Ich hatte einen Fahrstil, der für einen Ingenieur sehr gut war, weil ich immer sagen konnte, was das Auto macht. Also ich habe nicht das Auto quasi vergewaltigt und bin da drüber weggefahren, sondern ich habe das Auto machen lassen, was es wollte. Und das war für einen Ingenieur natürlich super, weil er genau gehört hat, was Sache ist hier, was Sache da, den Reifen, die Aero. Das habe ich ja recht schnell gelernt dann. Ja. Aber ich war auch 24 Stunden am Auto.
Ja. Ja, gut, aber das ist ja vielleicht der Ehrgeiz der...
Ja, logisch. Von nichts kommt nichts. Ja.
Und die Gegner, also ich habe mal so geguckt, Joe Gardner, Stefan Bellof, Frank Jelinski, also damals Formel 2, ich erzähle es immer wieder, weil man sich das so kaum vorstellen kann, das war eigentlich das Formel 1-Feld nochmal in anderen Autos.
Ja.
Gab es damals so Momente, wo sie gesagt haben, puh, also das ist jetzt schon, wenn ich mir die Startfeld angucke, was um mich rumsteht?
Nein.
Kein Respekt.
Nein, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe immer felsenfest daran geglaubt, dass ich Formel 1 Weltmeister werde. Das war aber in der Formel 2 speziell, da ist ja alles offen, das ist das Schöne. The sky is wide open. Das ist völlig klar, wenn du da mitfährst, die Gegner, klar schlage ich die, logisch, warum denn nicht? Egal ob Bellof oder wie sie alle hießen, oder Thackwell oder Pirro oder wie, es war ja eine internationale Haute Volée, die da am Start war, das hat mich nie gestört. Viel Feind, viel eher.
Der Striezel zu Stuck hat mir mal gesagt, als er das erste Formel 1-Rennen gefahren ist, da ist er im Training, der ist ja auch relativ ins kalte Wasser geworfen worden bei der Formel 1, im Training die erste Kurve gefahren, das war Südafrika, und dann hat er gesagt, so, jetzt sehen die mal, wie es läuft, wie schnell ich schon bin. Und er sagt, da ist außen an ihm einer vorbeigeschossen, als würde er stehen. War das bei Ihnen auch so? Oder?
Nein, das war Gott sei Dank
Ground-Effekt-Geschichte
nicht
so. Ist ja.
Nein, die Ground-Effekt-Geschichte hat mir gut gefallen. Ich habe gern hohe Kurvengeschwindigkeiten gehabt, beziehungsweise das ultimativ Geile an einem Auto mit Abtrieb, egal ob das durch einen Ground-Effekt kommt mit zwei Tunneln oder über einen Flat-Bottom und dann Abtrieb. Abtrieb ist Abtrieb. Ist ja die Kurveneingangsgeschwindigkeit. Also wie schnell kannst du, wie viel Speed kannst du mit in die Kurve reinnehmen? Und das hat mich immer völlig fasziniert. Das fand ich großartig. Da hatte ich auch, warum, fragen Sie mich nicht, weiß es nicht, hatte ich nie Schwierigkeiten. Und da war ich auch nie in den schnellen Kurven, da war ich von Anfang an voll bei der Musik. In den langsamen habe ich ein bisschen hart getan, weil das habe ich erst kapieren müssen, wie man da klarkommt. Aber das ging dann auch.
Wir müssen doch nochmal zurückspringen
zum
Renault 5 Cup. Wir haben uns ein bisschen übersprungen, aber der Einstand war nicht ganz so glamourös.
Nö.
Gleich mit dem Abroller, oder?
Ja, in Zolder, ich habe mich gleich mal überschlagen, aber dazu muss man natürlich auch, ja, so in, das Schöne ist ja im Rückblick, dass man das schmunzeln kann über solche Dinge. Das, was mich, worüber ich aber mehr schmunzle, ist nicht, dass ich da auf dem Dach lag. Das war eigentlich vorhersehbar, aber ich hatte ja keine Ahnung. Ich bin ja null auch Auto gefahren. Ich habe ja gerade mal den Führerschein gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber über was ich schmunzle, also das war das eher nachvollziehbar Normale, dass man da irgendwann am Dach liegt oder relativ schnell am Dach liegt. Das, worüber ich schmunzle, war, es war für mich völlig, es hat mich völlig kalt gelassen. Es war mir völlig wurscht. Das Einzige war, ja, das, Moment einmal, jetzt sind wir in 14 Tagen sind wir am Nürburgring, dann müssen wir dies machen, das machen. Wie kriegt man die Möhre wieder flott? Dann Sie kann ich wieder fahren.
Den Wagen wieder hingedenkt?
Ja, ja, klar, das war nicht so schlimm. Das ist ja,
also Überschlag, was ist das?
Ne? Ja, das also ist einmal seitlich gerollt und fertig. Das war wirklich nicht schlimm.
Aber die Dinger sind ja wirklich abgerollt, und zwar massenweise.
Ja, wobei das war schon ein bisschen besser damals. 77 war es nicht mehr so schlimm wie 76 und 78 war es dann noch mal besser als 77. Und mal ganz ehrlich, dann war halt, ja, das war so quasi, war zwar ärgerlich, aber es hat mich jetzt nicht wirklich, und darüber muss ich heute noch lachen, absolut nicht aus der Bahn geworfen, gar nicht. Okay, next, weiter, irgendwie, geht schon.
Ich glaube, so muss man da auch rangehen.
Ja, das ist in der Retrospektive logisch, anders geht es nicht. Nur in dem Moment, wo man sowas macht, macht man es halt. Und ich habe halt jetzt im Nachhinein, denke ich mir, das ist schon amüsant gewesen, mit welcher Abgebrühtheit ich da rangegangen bin.
Fand Ihr Vater das genauso amüsant? Oder war der?
Ach, der hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Nee, das fand er nicht amüsant. Das war ja auch nur für ihn, war das ja nur so ein Hobby. Da fährt er halt ein bisschen, wie, was weiß ich, anders spielen. Golf, er fährt halt Autorennen. Dass das dann zum Beruf werden sollte, ist für ihn dann im entscheidenden Moment zum Riesenproblem geworden, weil er ja unbedingt wollte, dass ich studiere. Und als ich dann Maschinenbau sowieso abgebrochen habe, weil ich es doof fand, meinen Studienplatz bekommen habe über die ZVS vom Architekturstudium. Und ich habe aber am selben Tag bei Manfred Cassani damals meinen M1-Vertrag unterschrieben bei diesem privaten Team. Und das war ein 15-Jahres-Vertrag, da habe ich mich immer, das ist ja scheißegal, Hauptsache gibt ein Rennauto. Ja, da 15 Jahre, ja, ich will ja sowieso auf jeden Fall 20 Jahre Rennen fahren, da kann ich ja 15.
Mit 18 sind ja auch 15 Jahre nicht.
Ist da gar nicht, das ist ja völlig wurscht. Und da hat mich BMW dann später rausgekauft, aber da war mein Vater dann echt beleidigt. Da hat er 3 Jahre nicht mehr gesprochen mit mir, weil da war klar, Studium macht er nicht, der Bub. Und da war er dann sauer. Das war aber während der Renault-Zeit nicht so schlimm, weil er war.
Sie waren ja schon mit Abitur eigentlich zu intelligent für die Fahrerkollegen.
Ach Gott, das ist so eine Sache, da habe ich zeitlebens, ich sage jetzt wirklich ganz ehrlich, ein bisschen gelitten darunter, dass man mich immer für zu intelligent gehalten hat. Geht. Weil Anfang der 80er Jahre war es halt einfach nicht vorstellbar, dass ein junger Mann mit einem humanistischen Abitur und mit einem gewissen intellektuellen Background und mit natürlich auch in dem Fall mit dem Elternhaus von Akademikern, dass der einfach Autorennen fährt. Das war sowas, dass irgendwie einer von der Straße oder ein Mechaniker oder irgendwelche Leute, das war das Profil, was man in der Öffentlichkeit abgespeichert hatte, aus denen wird man, oder Söhnchen, ja, aber da habe ich ja auch nicht getaugt dazu. Und dann kam ich daher und das war dann sehr schwierig, weil das ist mir eigentlich bis zur Formel 1 eigentlich immer ein bisschen nachgehangen. Ja. Und da hier der Mann, der da und das untere Boot, der Paul Rosche, der damals bei BMW der Motorenpapst war, der war genau auf der Linie. Ja. Wenn einer ein bisschen dimm war und irgendwie Risiko ohne Ende, das fand er super. Und wenn einer ein bisschen schlau war, der gesagt, was magst du denn da, geh doch auf die Uni. Ja. Und da habe ich ihm, wir haben uns dann ausgesprochen im Laufe der Jahrzehnte, ja. Aber das war sicher ein Problem. Ja.
Das hätte ich gar nicht gedacht. Das war jetzt eigentlich mehr so ironisch gemeint, aber das ist ernsthaft
ein Problem. Das war ein Riesenproblem.
Verrückt. Sie waren auch involviert in den größten Massencrash im R5 Cup. mit Peter Oberndorfer, der ihn hinten reingefahren ist.
Ja, das war, glaube ich, nicht der größte Massencrash, aber es war sicher einer der spektakulärsten Crashes, die es da gab. Und das ist aber auch, sagen wir, der Tatsache geschuldet gewesen, dass das auf meiner Lieblingsstrecke auf der Avus in Berlin passiert ist. Weil die Avus in Berlin hat keine Kurve, da geht es nur geradeaus. Und das konnte ich sowieso nicht leiden. Ich konnte auch Berlin von Anfang an nicht leiden, seitdem ich zum ersten Mal da war, durch die Ostzone durch. Und dann das fand ich alles überflüssig. Und dann war da alles, da waren die ganzen Taugenichtse, die bei uns
Berlin, die nicht zu uns
sind, in Berlin sind,
weil da nicht zur Bundeswehr wollten.
Ne? Nee, nur das, auch die, die das Gymnasium nicht geschafft haben, haben in Berlin.
Seitdem Bonn nicht mehr Hauptstadt ist, sind noch mehr da gelandet. Ne?
Furchtbar. Also ich war nie ein großer Berlin-Fan. Und dann war die Strecke auch eigentlich hirnverbrannt, natürlich historisch und so weiter, toll, aber und da haben wir immer geschoben, da musste man schieben. Hinten drauf, voll auf dem Pinsel und dann an der Stoßstange so, so entlang und zwar kilometerlang. Und natürlich idealerweise holst du dann noch einen dritten dazu oder schließt auf zwei andere, die schieben, also eine Kunst für sich, ja. Und da, der Oberndorfer war immer hinten, weil ich konnte hinten nicht fahren, das war mir zu blöd. Und der hatte da überhaupt kein Problem damit. Und dann hat er sich halt mal vertan in so einer Schikane und hat mir halt im entscheidenden Moment, das kann passieren bei so Sachen, ja, einen gegeben. Und dann haben wir uns da ordentlich, also mein Auto war ein kompletter Totalschaden. Seins, glaube ich, war so ein halber Totalschaden.
Und 15 weitere.
Die anderen weiß ich nicht mehr. Die habe ich ausgeklammert. Keine Ahnung.
Ich war nämlich vor zwei Wochen bei Rainer Braun.
Ach, der kennt Sie da aus.
Ja, genau. Der hat ein Buch drüber geschrieben.
Ja. Und da hat er es auch. Ja, Rainer ist da viel besser. Also ich habe das gedächtnismäßig gestrichen. Ist weg. Ich habe auch in dem Moment, als ich die Leitplanke fuhr, dachte ich, wie kriege ich jetzt in zwei Wochen ein neues Auto? Das war der einzige Gedanke.
Im Abrollen noch.
Ja, genau. Nee, da habe ich mich nicht überschlagen, da bin ich nur so.
Da hat Ihr Vater, aber da hat er sich nochmal kurz reingeschafft, oder?
Naja, gut, da hat er halt natürlich, das, was der natürlich überhaupt nicht kapiert hat, ist, wie es dazugeht. Und der hat immer gedacht, dass die Leute einander Schlechtes wollen. Aber der Oberndorfer und ich, wir wollten es überhaupt nicht Schlechtes. Wir sind ja zusammengefahren. Ja? Er für mich, ich für ihn. Sonst hätte es ja nicht geklappt. Dass er sich dann ein bisschen vertan hat, das kann passieren. Also habe ich dem Peter Oberndorfer nie übel genommen, aber das hat mein Vater nie kapiert. Aber ist egal.
Ja, auch das Tempi Passat. Unfallforscher war. Also das ist natürlich schwer zu verstehen für jemanden,
ja,
dass man in voller Fahrt irgendwo reinkriegt.
Ja, also das hat er alles nicht. Mein Vater hat den ganzen Sinn, diesen Spirit of Racing, dass man schneller sein will als der andere, dass man den Wettbewerb sucht, das hat er überhaupt nicht verstanden. Das war für ihn völlig, das ging nicht, das war nicht drin auf der Festplatte. Deswegen musste man mit ihm da auch gar nicht reden, also das hat er nicht kapiert.
Mit dem Peter Oberndorfer sind Sie später auch Le Mans gefahren, ne? In einem Team, im
M1. Ja, einmal ein Rennen mit dem M1 von Dr. Marco, ja.
Mit dem Wagen von Dr. Marco, das habe ich nämlich auch gelesen.
Ja.
Lustig eigentlich. Und mit Poldi von Bayern. Man sieht am Schmunzeln, war wirklich so schlimm. Poldi von Bayern, der gilt ja auch als einer aus diesem Trio Infernale, der die ganze Zeit da immer nur
Kasperkarte gemacht hat. Poldi von Bayern ist, was seine motorsportliche Sache angeht, ein verkannter Pilot. Weil der Poldi hatte unglaubliches Talent, der konnte das. Der war wirklich gut. Und in allen möglichen, in Sportwagen, im Tourenwagen und so weiter. Der hat halt nie das Ganze so ernsthaft betrieben, wie er es hätte betreiben müssen, um dann mit den ganzen anderen klarzukommen. Weil der war halt immer irgendwo und hatte Wichtiges zu tun. Und dann war er halt auf der Rennstrecke und das war wieder super, dann sind wir gefahren. Aber vom reinen Talent her war der Prinz Leopold von Bayern wirklich klasse. Immer gewesen. Und da hat er mir immer leid getan, weil er dann so ein bisschen so als Dreopold abgespeist wurde. Sehr unfair. Der war wirklich gut. Er war nicht so konzentriert und das ist ja logisch, weil er halt nicht immer nur das gemacht hat. Aber vom Talent war der Kerl echt klasse. Der Poldi hatte ja noch vielfältige andere Verpflichtungen. Der war ja noch Linienchef seiner Wittelsbacher und so weiter. Der hatte eine ganz andere Agenda. Also das war... Aber ich muss sagen, ich habe mich mit ihm menschlich wahnsinnig gut verstanden bis zum heutigen Tag. Wirklich ganz toll. Und ich muss sagen, motorsportlich habe ich ihn immer sehr geschätzt, weil der wirklich, wirklich großes Talent hat.
Insgesamt Le Mans, Sie sind da nochmal gefahren mit dem March und mit dem Sauber C8.
Ja.
Der Sauber ist ja mehr oder weniger das schnellste Auto, glaube ich, gewesen, was jemals in Le Mans.
Ja, das Auto war sauschnell, speziell bei Nacht, weil da das war so ein Ladedruckproblem, was du da nicht regulieren konntest. Wenn die Luft kalt war, hat der Ladedruck gemacht ohne Ende. Da sind wir mit 400 auf der Geraden entlang gefahren. 400, ja. Aber das hat mich alles, da fährst halt 400, das ist eine Geschwindigkeit, eine rechnerische Größe, das ist nicht so interessant. Also ich war nie ein Fan von Le Mans und ich zitiere bei der Gelegenheit immer meinen lieben Freund Danny Hulme, Weltmeister von 1967 aus Neuseeland, der mich mal besucht hat beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich habe ihn dann gefragt, sag mal, Danny, was machst du denn hier? Ja, das ist ja wirklich in der Box beim Training. Ja. Ich bin damals für BMW gefahren und dann hat er gesagt, ja, ich war eingeladen vom ACO in Le Mans. Da sag ich, aber das ist woanders, jetzt bist du am Nürburgring. Er sagt, Christian, listen, Le Mans, der hat ja auch mal gewonnen, Le Mans, ja, mit dem Ford GT40. Le Mans is a fucking French national event. And that's what it fucking is. And that's why I am here. Mehr musst du da nicht sagen. It's a fucking French national event. Also, Le Mans, wenn man die Historie, alles toll, super klar. Le Mans ist ein britisch-französische Meisterschaft, wo immer die Deutschen gewinnen.
Ja, so. Das ist ausgedrückt, ja, das
stimmt. Sonst ist es nichts. Die Faszination von Le Mans ist in der Historie gegeben. Die Strecke macht keinen besonderen Spaß, ist wahnsinnig brutal. Ich bin noch ohne Schikanen gefahren, da hat man wenigstens die Hühner, die eine Ruhe, die Ruhe gehabt. Dann
konnte man noch 400 fahren.
Ja, und hat ein, zumindest damals, als ich gefahren bin, ausgesprochen durchwachsenes Fahrerqualitätsniveau gehabt. Also mein Ding war es nicht. Also mir war es zu blöd.
Insgesamt Langstreckenrennen?
Also sehr gerne. Ich bin gerne in Spa gefahren, ich bin 24 Stunden am Nürburgring gefahren, ich bin 1000 Kilometer, was weiß ich, bin die ganze Marken-WM gefahren damals. Das war überhaupt nicht das Problem. Ich bin gern Langstrecke gefahren.
Okay, also es war
das ging mir schon um Le Mans. Allein dieser hirnverbrannte Abnahmescheiß da auf der Verzeihung, auf dem Marktplatz, den ganzen Mist, die ganze Woche da rumhängen für nichts und wieder nichts. Alles. Danny Hulme sagt alles. It's a fucking French national event and that's what it fucking is. Nicht Christian Danner sagt das, Danny Hulme.
Ja, okay. Mehr muss man nicht sagen. 24 Stunden Nürburgring. Oder überhaupt Nürburgring. Können Sie diese Legende, können Sie das so nachvollziehen oder ist das für Sie eine Strecke wie viele?
Nein. Die Nürburgring-Nordschleife ist natürlich, das mit der Legende ist ja immer so ein bisschen von außen betrachtet und die Historie bisher und so weiter. Ja, okay, aber die Nürburgring-Nordschleife war halt eine Rennstrecke, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, da drauf zu fahren. Schnelle Kurven, schwierige Kurven, Linienwahl war wichtig. Hat mir immer gut gefallen, bin ich immer gern gefahren. Und habe dort auch ein paar schöne Erfolge erzielt. Also ich bin im Frieden mit der Nürburgring-Nordschleife. Da gibt es ja auch andere Kollegen.
Ja, ist immer gut. Ja, ne? Einer ist ja leider von uns gegangen. Das ist
ja,
Lauda. Aber der ist ja, glaube ich, auch im Frieden mit dem
Nürburgring. Ja, das war dann.
Was war das eigentlich für Sie für ein Typ?
Ich meine, Sie haben ja mit Nicky habe ich mich natürlich wahnsinnig gut verstanden, weil, also was für ein Typ, das ist nicht, der ist nur mit seinem Namen zu beschreiben. Denn sowas gibt es kein zweites Mal und wird es nie wieder geben, so einen Typen. Ja. Mit dem habe ich mich wahnsinnig gut verstanden. Wir haben uns gerade mit RTL und in der Formel 1 immer wieder zusammengesetzt, gequatscht, ausgetauscht, gelacht, viel gelacht. Also Niki war, den hatte ich schon sehr gern, muss ich sagen. Ja. Also war schon einer von uns, sagen wir mal so.
Ist eigentlich insgesamt, gab es so Fahrer, die Sie als Vorbilder hatten?
Nein. Ich fand ein paar Fahrer irgendwie cool, die kannte ich aber nicht. Wie weiß ich, Joe Siffert oder der Jochen Rindt natürlich fand ich überragend. Nur die habe ich natürlich nie kennengelernt. Die sind alle gestorben, bevor ich irgendwo mal in der Ecke war, dass ich die hätte kennenlernen können. Mit Niki habe ich mich eigentlich wahnsinnig gut verstanden, aber mehr so ein bisschen auf Augenhöhe als so Vorbild, Idol. Nein, Idol hatte ich keins.
Jetzt können wir wieder ansetzen bei der Formel 3000 Europameisterschaft. Ja. Das war eigentlich 1985, haben Sie mal gesagt, Ihr erfolgreichstes Jahr.
Da sind Sie, ja, das war halt, 85 war das erste Jahr der Formel 3000, was nichts anderes war wie die Formel 2 mit anderen Motoren. Mhm. Denn die, und mit flachen Unterboden. Die Formel 2 hatte ja ein Problem, weil Honda im Prinzip das, ich sage jetzt mal, ein bisschen platt gefahren hat. BMW mit den Kundenmotoren nicht mehr nachkam von der Leistung. Vierzylinder gegen Sechszylinder, Rechnung ist einfach. Und deswegen, um die Kosten auch runterzukriegen, hat man gesagt, machen wir halt alle mit Achtzylindermotoren. Waren ist natürlich, damals ist man da etwas blauäugig rangegangen. Und in den ersten paar Jahren hat es auch ganz gut funktioniert. Und da hatte ich natürlich dann auf einmal dieselben Karten wie alle anderen. Und deswegen habe ich das Ding dann, also nicht deswegen, weil ich die kleinen Karten hatte wie anderen, aber ich habe es dann doch schon sehr souverän gewonnen. Und das war ein Jahr, wo ich die gesamte Formel 3000 Europameisterschaft gefahren bin, die gesamte, jetzt würde man sagen WEC, also Markenweltmeisterschaft, also Le Mans, Mosport, Spa, über die ganze Welt sind wir gefahren, in Malaysia, überall. Dann bin ich gefahren, meine ersten beiden Grand Prix mit Zaxby Ende des Jahres, ja. Und dann bin ich mein erstes Formel-3-Rennen, bin ich dann auch gefahren. Nach meinem ersten Formel-1-Rennen bin ich mein erstes Formel-3-Rennen gefahren in Macau mit dem Chris Nissen damals im Team von Bertram Schäfer. Also da bin ich viel und dann noch 24 Stunden Nürburgring und was weiß ich alles. Ich bin gefahren, was gab.
Wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Deckel?
Ja, solange ein freies Wochenende ist, kann man fahren. Das ist völlig wurscht. Ja. Ich immer ein paar tausend Euro verdient, also Mark verdient, und die habe ich dann wieder beim Formel 3000 Team abgegeben, weil da waren wir ja klamm ohne Ende und dann ging es schon irgendwie.
So einfach war das. Das finde ich übrigens gut, dass er mich da verdient und da wieder abgegeben.
Ja, klar, ich war da, genau. Also, ich habe in der Markenweltmeisterschaft habe ich bekommen mit dem March Porsche, ich bekomme 5000 Mark. Pauschal, in Bar natürlich, ja, für das Wochenende. Mhm. Und Spesen. Mhm. Die haben die dann irgendwie, weiß ich, Economy-Klasse nach Malaysia, war ja kein Problem, er war ja jung.
Ja.
Und die 5000 Mark habe ich dann dem Bob Sparschuk gegeben, habe gesagt, da kannst du wieder Reifen kaufen. So war das halt.
Und wovon haben Sie gelebt?
Mal nachdenken. Ich habe noch ein paar, so einen kleinen BMW-Vertrag hatte ich noch, da bin ich auch noch ein bisschen BMW gefahren. Und auch Fahrsicherheitstrainings und so Sachen
ja, okay. gemacht. Ja. Krasses also Jahr eigentlich.
Viel habe ich nicht verdient, aber schön war es.
Apropos schön war es, wann ging das mit den Grid Girls los? Wann werden die auf einen aufmerksam?
Ja, Grid Girls, mein Gott, die gab es ja eigentlich immer. Also deswegen für mich war es eigentlich ein echter Schock, dass man das einfach verbietet. Was hat der Schmarrn?
Der Spaß war, wird weggekürzt.
Ja, das ist ja nicht nur Spaß, sondern das ist ja irgendwie, das gehört ja irgendwie auch zum Selbstverständnis des Motorsports. Es ist ja nicht so, dass die da jetzt sexistisch behandelt wurden oder irgendwie misshandelt wurden. Das waren einfach fröhliche Mädels, die das toll fanden, da dabei zu sein. Also das ging los, seitdem ich denken kann. Es gab eigentlich kein Rennen ohne.
Oder ich meine Grid Girls im Sinne von, oder auch Boxen.
Die Mädels. Ja, das ist so wieder was anderes. Also der klassische Boxenluder ist ja erst, sagen wir mal, mit Ralf Schumacher und in der Zeit so ein bisschen aktuell geworden.
Mit die, Eddie Jordan eigentlich, die,
oder? Ja, mit Eddie und so weiter. Aber nee, die haben mich jetzt nicht so interessiert. Es gab genug Alternativen.
Aber es war schon so, dass man als Motorsportler damals, da war schon ordentlich was los in der Box,
ja,
oder?
Ja, ja, nicht so sehr in der Box, aber es war, sagen wir mal so, das freundschaftliche Miteinander war gewährleistet.
Nett ausgedrückt. Und Sie sahen ja, das muss man jetzt ja wirklich, ohne mich anzubiedern, sagen, Sie haben mich so ein bisschen an den jungen James Hunt erinnert eigentlich, also ja, mit den langen Haaren, Ohrring ja, damals schon gehabt, ja, da waren Sie quasi der Erste eigentlich, ne,
ja,
der das. Das eingeführt hat.
Ich war, also es ist so lustig, der Lewis Hamilton hat ja in der Formel 1 Neuzeit das Thema mit den Ohrringen und so weiter eingeführt und hat dann auch irgendwann vor 2 Jahren da sich als Vegetarier geoutet. Das sage ich ja, das habe ich alles schon längst hinter mir. Ich meine,
ich habe
seit 1982 kein Stück Fleisch mehr gegessen. Ja,
ach, keine echt, tatsächlich? Wurst,
klar. Aber nee, ohne Aufheben, ich mochte es einfach nicht. Ja, okay. Einfach weggelassen, fertig.
Ja, diese ohne Aufheben, das gibt es heute nicht mehr.
Ja, ich sage ja, heutzutage muss es ja Facebook und Instagram und muss es dann twittern.
Leute hassen, die Fleisch essen.
Ja, mir ist das alles scheißegal. Ich mache, was ich will. Das habe ich aber schon immer gemacht. Deswegen hatte ich auch einen Ohrring und lange Haare.
Ja, sehr gut.
So, jetzt muss ich auch mal etwas Geld verdienen. Ich freue mich immer über Gäste, die eine Brücke zwischen gestern und heute schlagen können, genauso wie Christian Danner das macht. Und genauso gerne mag ich Retro-Produkte, die auch heute noch nützlich sind. So verhält es sich mit einem der coolsten Teile für mich aus dieser Kategorie, dem Retro-Tenniskoffer von 70 Love. Die sehen nicht nur toll aus, die sind auch für heutige Schläger und Schuhgrößen angepasst und das Allerbeste, sie eignen sich auch für alles andere außer Tennis. Schaut sie euch an, es gibt es in drei Farben, die Seite lautet www.70love.de, 70 Love in einem Wort geschrieben und dann DE dahinter. Und mit dem Code, wie kann es anders sein, alte Schule, bekommt ihr die Koffer auch noch zum krisenfreundlichen halben Preis. Und nun zurück zu meinem heutigen Gast, zurück zu Christian Danner.
Die Formel 1 Zeit, 85 ging es los mit Zaxby.
Ja.
Ging Berger, Senna, Manfred Finkelhock, Keke Rosberg, auch wieder Bellof. Wie war der Einstieg in die Formel 1?
Das war auf einmal. Oh Gott, das war ein eigentlich. Ich hab nichts Besonderes. Weil, also ist natürlich toll, wenn man seinen ersten Grand Prix fährt und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir da in die Hosen gemacht hätte, weil, oh Gott, jetzt fahre ich Formel 1. Es war völlig normal. Ich habe mich da reingesetzt. In Zissen haben wir den Sitz gemacht und so weiter. Ich glaube, ich bin gefahren 10 Runden mit dem Auto. Und dann hieß es so, jetzt ab zum Grand Prix. Das war dann in Spa.
Und gleich eine einfache Strecke.
Ja, gut, ich kannte dich. Das war nicht so schwierig. Und dann sind wir da einfach mal losgefahren, verstehst du? Das war, also ich hatte damit, mein Selbstverständnis war, ja, wo ist jetzt hier das Problem? Ich meine, ich fahre mit dem Ding so schnell, wie es geht und hinterher komme ich an die Box und sage, was ich gern geändert hätte. Das ist genau das, was ich immer gemacht habe. Ist nichts Neues. Dass man dann ein Formel 1 Grand Prix fährt, ist toll. Da ist natürlich Medienhype und Rummel und so weiter. Das Ganze in einem Jahr, als der Stefan tödlich verunglückt ist, als der Manfred tödlich verunglückt ist, das war ja alles in dem Jahr 85. Ja? Mhm. Der eine in Spa, da war ich dabei, und einer in Mosport war ich auch dabei. Und da ist es natürlich, ich sag mal, da war natürlich das Interesse, jetzt gibt es einen neuen Deutschen, zwei sind gestorben, was macht jetzt der, stirbt er auch? Oder was? Ist natürlich in der Presse sozusagen so eine Geschichte gewesen, die man ganz gern erzählt hat. Dann kam da natürlich mit vollem Impact, ja, der Kerl hat ja einen Ohrring, ja, was ist denn das für ein Ding? Ja, dann hat er lange Haare und dann hat er Abitur und das kam da dann so richtig, ist es durchgeknallt alles nach oben.
Worauf ich auch rumreite.
Ja, ja, und aber das hat mich nicht gestört. Ich hatte mein Rennauto, damit war ich zufrieden. Ja. Und dann, ich wollte natürlich mehr machen, ist ja klar. Und die Situation war dann Gott sei Dank so, dass ich 86 erstmal ein mittelmäßiges Auto gefahren bin und durch den Unfall vom Surer bin ich dann doch noch in das Auto gekommen, was der damalige BMW-Rennleiter immer vorhatte für mich, Arrows. Nämlich in den Arrows. Gott, und da konnte ich mich dann doch recht schnell etablieren, weil da hieß der Kollege, Teamkollege Thierry Butzen, und den kannte ich aus der Formel 2 ja schon. Der war mal ein richtig guter Fahrer. Ja. Also der war schnell, der war nicht einfach zu knacken. Speziell mit diesen Kisten war der eine echte Hausnummer. Also das war nicht leicht, da schneller zu fahren wie der. Aber ist auch gegangen.
Ja. Geklappt, das, ne?
Hat auch geklappt, ja.
Speziell mit den Kisten, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sagen, ja, nee, das war auch nichts, ich bin halt schnell gefahren.
Nein.
Waren das 1200 PS. Ja,
also
das war die erste Turbo-Ära.
Vorsicht, ne? Das Zaxpik-Teil in 85 war, der hielt ja auch nicht so lang und so weiter. Der 86er Arrows war insofern kriminell, weil das war ein Chassis des Vorjahres, weil das neue Chassis nicht funktioniert hat. Die Leistung war mehr oder weniger unlimitiert und das war schwierig zu fahren. Also das war echt eine Herausforderung. Und da, wenn ich jetzt, ich bin jetzt vor 2 Jahren mit dem Lewis Hamilton seinem Mercedes mal gefahren in Hockenheim. Das war ein totales Kinderspiel im Vergleich zu dem, was wir damals hatten. Die Autos waren so unfahrbar und wir sind trotzdem schnell gefahren damit. Also das war schwierig. Wie ich letztens mit Gerhard Berger nochmal darüber gesprochen, weil der ja auch aus der Zeit kommt, da hast du schon ein Jahr gebraucht, bis du da das Ding unter Kontrolle hattest. Am Limit.
Krass.
Ja, das war schon schwierig.
Also das war genau die Schwierigkeit.
Ja, also das Auto war halt völlig unpredictable, unvorhersehbar, weil es war natürlich, das Chassis hat nichts getaugt. ein bisschen weich und hat und dann die Aerodynamik war natürlich total instabil, weil du hast einmal ein bisschen mehr eingelenkt und schon war wieder der Abriss da und dann war der okay. Unterboden-Aero, die nicht gescheit funktioniert hat. Dann war natürlich die ganze strukturelle Rigidität des Autos war natürlich nie so wie heute. Ja? Das war natürlich alles ein bisschen so. Ja? Das Auto war nie im Windkanal. Ja? Und die Leistung war so brutal, ja? So brutal viel Leistung. Und das war schon schwierig. Also das war, also das, da habe ich dann schon ein bisschen kämpfen müssen, weil das war einfach eine wahnsinnige Herausforderung an den Fahrer. Du hast dann irrsinnigen Mut gebraucht, weil das Auto immer wieder Sachen gemacht hat, wo du gedacht hast, das gibt's doch nicht, was ist denn da schon wieder los? Und die Leistung hat natürlich, und das Ganze auch noch mit H-Getriebe geschaltet, das heißt, du hast natürlich keine Servolenkung, du hast natürlich, ich hatte sowieso nie gescheit Platz im Auto, weil ich zu groß war. Und das war schon, da kamen schon ein paar Sachen zusammen, wo ich mir gedacht habe, wenn die Leute wüssten, was ich da mache, ja, dann würden mir nur zu Füßen liegen. Aber haben sie ja nie gewusst, deswegen sind sie mir auch nie zu Füßen gelegen. Nein, das war schwierig.
Aber das waren, was sind sie im Training, habe ich glaube ich 1200 PS ja. auf 500 irgendwas Kilo.
Ja, 540 Kilo war das Ding. Ja. Da ging es schon vorwärts. Also das muss ich schon sagen. Ja.
Umgerechnet für den heutigen SUV-Fahrer muss er mit 4000 PS fahren. So was, ja. Viel Vergnügen. Und breiten Reifen, ja genau. Und was sind Sie im Rennen gefahren an Leistung? 800, 900 PS?
Sowas, ja. Ne? Je nach Spritverbrauch, das hat ja auch keiner gesagt. Musstest du selber irgendwie immer, musstest du lesen immer. Wenn so ein kleines digitales, Display, da konntest du den Spritverbrauch immer gucken und musstest immer nachregeln mit dem Ladedruck. Deswegen, wenn du zu viel Ladedruck gefahren bist, hast du mehr Sprit verbraucht und dann bist du irgendwann stehen geblieben. Das ist damals ein paar Mal passiert. Ja, mir ist das nie passiert, weil Intelligenz hilft. Ja. Es ist durchaus ein Zusammenhang zwischen dem, was du da abliest und dem, was du da am Rad verdrehst. Das hat der Christian dann doch kapiert und deswegen ist er im entscheidenden Moment nie stehen geblieben. Nicht wegen okay, sowas. Krass.
Aber Ihnen hat es auch kein Mechaniker aus der Box über Funk gesagt, wie es heute
ist. Nein, die wussten auch nichts. Das gab aber keine Telemetrie, die konnten nur ein bisschen was auslesen, was halt damals so ein Speicher 86,
ich glaube, da gab es die Maximaldrehzahl,
so konnte man auslesen. So ein Prom da speichern konnte. Ja. Die mussten es ja dann immer auf Papier ausdrucken. Konntest ja nicht gucken, das was sagen. Du musst mit den BMW-Leuten mal reden.
Wie war denn die Arbeit drumherum? Ich meine, Sie kriegen das ja heute, also wo die Fahrer ja dauernd in Briefings und Debriefings sitzen und diesen ganzen Kladderadatsch machen müssen. Wie war denn das früher eigentlich? Wie konnte man sich so ein Rennwochenende vorstellen?
Ja, ganz grundsätzlich war es so anders nicht. Nur, dass natürlich das, sagen wir mal, die Analyse der Begebenheiten natürlich einzig darauf basiert hat, was der Fahrer zu Protokoll gegeben hat. Mhm. Jetzt, wenn ich gesagt habe, in der Kurve macht das Auto dies, in der das, dann hat man sich halt hinterher zusammengesetzt. Das war entweder, hast du einen guten Teamkollegen gehabt, wie eben mit Thierry Boutsen oder auch mit dem Martin Brundle oder mit solchen Leuten. Da kommt man einfach hinsetzen und konnte sagen, was Sache ist. Ja, weil der wollte, der hat nichts gelogen und ich habe nichts gelogen. Da hast du dir einfach gesagt, was Sache war und hast überlegt, ja, welche Richtung gehst du und welche gehst du. Und normalerweise war es eh so, dass man nie genau dasselbe wollte, sondern ich hatte immer so ein bisschen meine Ideen, der Thierry hatte seine Ideen, da haben wir uns nie wehgetan. Aber du musstest einfach das, was passiert, konntest du nicht mit, was haben die im Darkroom bei Mercedes, 65 Ingenieure, die live mitgucken. Die haben 10 oder 12 Dateningenieure pro Auto an der Rennstrecke, die nur gucken. Ich hatte einen Track-Engineer, ja, der musste mitschreiben, was los ist. Ja. So gesehen war die Herangehensweise anders, grundsätzlich identisch. Nur das Informationsmaterial, also die ganzen Daten, waren natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich wusste meine Drehzahl, weil ich sie mir merken konnte, Kurveneingang, Kurvenausgang. Ich habe mein Getriebe abgestimmt mit meinem Ingenieur, so wie ich es wollte, und habe gesagt, okay, ich habe da noch 300 Umdrehungen Luft, da können wir im sechsten Gang ein bisschen kürzer gehen und so weiter. Das war Handwerkszeug, aber was
mussten
man
sich alles merken.
Alles selber machen, alles. Okay. Ganz grundsätzlich ist es so, es ging immer ums selbe Thema, man versucht das Auto schneller zu machen, damit das Gesamtpaket hinterher besser dasteht als vorher. Grundsätzlich war es aber so, dass die Verantwortung, die auf dem Fahrer gelastet ist oder gelegen ist, ich habe das nie als Last empfunden, ich habe das genossen, war undenkbar viel höher, als es heute ist. Weil heute kann der Fahrer, da ist immer noch ganz, ganz wichtig, ja, weil wenn der das nicht richtig macht, geht nichts vorwärts. Aber er kann natürlich fragen, er kann sagen, ja, was ist denn in der Kurve 8? Ja, soll ich da später bremsen oder früher? Oder soll ich die Bremsbalance verstellen? Oder ist da der linke Vorderreifen 4 Grad kälter? Oder was? Das kann der alles machen. Das ist eine andere Challenge. Ich musste mit dem, was ich hatte, klarkommen. Das war eine Riesenverantwortung, Eigenverantwortung des Fahrers, aber es hat mir persönlich auch einen irrsinnigen Spaß gemacht. Weil da konntest du echt was machen. Natürlich nur, wenn du wusstest, was abgeht. Ja. Wenn du keine Ahnung hattest, dann war auch schwierig, das da irgendwie dann weiterzukommen. Ja? Aber wenn du wusstest, was abgeht, dann hat man zumindest mit guten Leuten, wenn man gearbeitet hat, was rausgekriegt dafür. Das fand ich toll.
Zu der Probefahrt mit dem heutigen Wagen. Sie sagten ja auch diese ganzen Kräfte und alles. Es war eigentlich mehr oder weniger eine Spazierfahrt. Ist das tatsächlich so, dass Sie, also auch diese ganzen Seitenführungskräfte oder sowas, das war früher genauso? Oder?
Ja, aber das war ja nicht die letzte Generation, die so viel Abtrieb hat wie jetzt, sondern es war die Generation vorher. Ja. Und also ganz ehrlich, das, was mich vom Sockel gehauen hat, war der Motor, respektive Motorleistung, aber nicht, dass das jetzt so wahnsinnig viel Leistung war, sondern die Verfügbarkeit der Leistung, dass das so zivilisiert war, dass das praktisch von 2000 bis 10.500 Umdrehungen hatte der 850 und 900 PS. Sagenhaft. Also das Ding hatte eine Fahrbarkeit, das war göttlich. Göttlich. Sagenhaft. Bequem war das Auto. Ich habe gedacht, das ist eine Limousine. Ja, Wahnsinn. Den Platz ohne Ende. Alles gibt mit Padding und hier was und da was und Kopfstütze. Und was. Ja, da sind bei dem Real. Siehst du es ja hier?
Ja, eben. Sie haben immer
Kopf im Freien. Ja, logisch. Da war ja kein Platz.
Kopf im Freien, das ist der halbe Oberkörper im Freien.
Richtig. Mit den Schultern in der Brise. Da saßen der Alain Prost saß genauso im Auto, obwohl der halb so groß ist wie ich. Ja. Und das ist natürlich total Servolenkung und natürlich die Schaltung. Gut, die Schaltung hatte ich ja dann später auch, aber nicht im Formel-1-Auto. Also das ist alles sehr kommod. Und was man natürlich auch sagen muss, das ist natürlich von der Basis her ein Auto, das ist ja ein WM-Siegerauto gewesen, wo alles gestimmt hat. Ja, das heißt, das kommt man spät bremsen, ohne dass sich was gerührt hat. Da kommt man einlenken, ohne dass man quer gestanden ist. Da kommt man während der Kurve Gas geben und das so dosieren, dass man gespürt hat, was Sache ist. Weil halt das stabile Aero drauf ist und nicht so ein Ding, wo der Abtrieb von vorne nach hinten eiert wie ein wild gewordener Tennisball, sondern das ist halt einfach ein total durchdachtes und durchkonzipiertes Auto, was nach den jetzt üblichen Methoden, CFD, Windkanal, Sensoranalysen, zu dem wurde, was es ist. Nämlich eigentlich relativ einfach zu fahren, schön zu fahren, dann irgendwann, wenn man schneller wird, wird es immer schwierig, das ist ja klar. Ja. Das ist ja logisch. Ja.
Aber man fährt auch mit dem guten Gewissen, dass man weiß, wenn man abfliegt, passiert auch nichts.
Naja gut, das ist mir, das Gewissen hatte ich, war mir nie anders. Ja. Egal welche Möhre ich gefahren bin, das Problem hatte ich nicht. Ja, wenn du abfliegst, also ich flieg nicht ab. Ja. Fertig.
Ach Mensch, dieses Selbstbewusstsein.
Ja, das war ich ganz nicht. Das kann man nicht lernen. Ne? Das hat man halt oder man hat es nicht.
Auf welcher Strecke sind Sie denn gefahren?
Hockenheim.
Gab es eine Rundenzeit? Ist die
genommen worden? Nö, die hatten keine Rundenzeit. Ja, ich war schon, sagen wir vielleicht 1-2 Sekunden langsamer, aber es war alles.
Aber schon,
wenn war schon schnell, ja, das war gut.
Also wenn Sie sich jetzt drauf, also vielleicht
mal. Ich fahre nicht. Das geht nicht.
Das ist die Leistungsdichte im Topfeld.
Und außerdem so ein Hamilton oder so ein Vettel, die sind schon nicht umsonst das, was sie sind, und die kriegen aus dem Paket, was es heutzutage gibt, ganz sicher mehr als ich. Achtung, Christian Danner, Baujahr 58.
Nein, sowas nicht gemeint. Ich wollte es nicht mit Vettel vergleichen,
nein,
mit Hamilton. Das ist klar. Nein.
Es ist aber so, dass man relativ gut, relativ vernünftig mit dem Ding fahren kann, ohne dass man jetzt irgendwie sich blamiert oder irgendwie blöd ausschaut. Das kann ich getrost sagen, ja. Okay, ja. Aber richtig schnell, um Gottes Willen, nein.
Okay. Nochmal zu dieser 1200 PS-Zeit. Gab es da eigentlich für Sie mal so Situationen, Unfälle oder Abflüge, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt hast du es übertrieben, oder
hatten Sie das nie? Hatte ich nicht. Ich hatte genug Abflüge, aber die haben mich dann geärgert, das machst du das nächste Mal besser.
Hat das richtig wehgetan?
Doch, ich habe mir schon auch mal wehgetan, aber ich hatte natürlich, wie Sie sehen hier, noch ein großes Glück, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die sich da teilweise schwer und schwerst verletzt haben, hatte ich Glück, ja, muss ich wirklich sagen. Anders kann man es nicht sagen, weil abgeflogen bin ich ja auch. Mhm. Das hätte überall an vielen, vielen Stellen auch mal anders enden können, hat es aber Gott sei Dank nicht.
Wenn Sie das jetzt vergleichen, die Zeit, ich meine, früher sind Helden geboren worden, heute auch, aber das ist heute natürlich eine andere Zeit. Ein Lewis Hamilton, der ist auch auf Social Media toll dabei und so, und ich meine, das gehört wahrscheinlich auch alles dazu. Aber ich glaube, man himmelt den eher für sein mode-ikonenhaftes Dasein an und vielleicht auch so ein bisschen diesen Glamour, den er versprüht. Aber ich finde so richtig, dieses Motorsport-Thema, das stand früher mehr über allem. Genau das, was Sie gesagt haben, diese Abstimmungsarbeit und so. Würden Sie sich das manchmal wünschen, dass man das wieder so ein bisschen zurückdreht von dieser technischen Hochrüstung?
Ja, also ganz grundsätzlich haben Sie mich ja richtig verstanden. Das waren schon alles Dinge, die mir selber, diese Eigenverantwortung, die mir selber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und deswegen war ich auch Zeit meiner aktiven Profikarriere ein begeisterter Rennfahrer. Ich fand das immer toll. Ja. Und das wäre jetzt ein leichtes, sich das zurückzuwünschen, aber man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Und man kann auch Dinge, die erfunden sind, nicht unerfunden machen. Du kannst nicht sagen, wir bauen jetzt ein schlechtes Auto, weil das ist schwieriger zu fahren, ja. Indem wir Windkanal- und CFD-Simulationen auf einmal mit einem Virus infizieren oder was. Ja.
Also, eine gute Idee.
Ja, nee, vergiss es. Vergiss es. Es ist alles, ja. Es ist alles gut so, wie es ist. Alles zu seiner Zeit. Und genauso wie ich immer wieder einen Fangio in seiner Zeit bewundert habe, einen Jimmy Clark oder einen Jochen Rindt, einen Jackie Stewart in ihrer Zeit, einen Niki oder einen Ayrton dann in meiner eigenen Formel-1-Zeit sehr bewundert hatte und auch wirklich gesehen habe, was der konnte, was ich nicht konnte. Also das war sagenhaft. So sehr muss ich sagen, ja, heute ist eben, dann kam Michael Schumacher, der konnte zu seiner Zeit das, was es gebraucht hat, um die anderen zu schlagen. Und jetzt ist es der Lewis, der das auf die Reihe kriegt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, alles zu seiner Zeit. Und die Fahrertypen sind immer Produkte ihrer Zeit.
Absolut.
Die Zeit ist nicht nur die technische Weiterentwicklung, die logischerweise, selbst wenn Sie hier die Fotos anschauen, das sind schon ein paar unterschiedliche Autos da zu sehen, sondern es ist natürlich auch der klassische Zeitgeist. Und gerade durch die, durch Social Media, sind natürlich die Möglichkeiten für einen Fahrer, der darauf Wert legt, sich in irgendeiner Art und Weise darzustellen, dramatisch, ja, besser oder anders als früher. Mhm. Es gibt da allerdings auch welche wie den Vettel, der sagt, das ist mal zu blöd, das brauche ich nicht. Ja, verstehe ich total. Ich verstehe aber auch den Lewis, der das halt cool findet. Und deswegen muss man die Herangehensweise eines jeden Spitzensportlers, egal ob das jetzt im Motorsport ist oder irgendwo anders, muss man dem Individuum überlassen, dass er für sich das so macht, wie er es gerne möchte. Und jetzt, um die Frage zum Anfang zurückzukriegen, diese Helden und so weiter ist ja immer so eine schwierige Sache. Die Definition ist immer sehr schwierig. In den 30er Jahren waren die Auto-Union und Mercedes-Werksfahrer Helden des nationalsozialistischen Deutschlands und die wurden damals auch von der NSDAP als solche gefeiert, genauso wie soldatische Helden. Und wenn sie irgendwann gestorben sind, dann haben sie das Leben fürs Vaterland gelassen. Also auch die Definition eines Helden, jetzt mal den Blick auf die 30er Jahre zurückblickend benutzen und dann jetzt auf die jetzige Zeit, auch das hat sich total geändert. Was ist ein Held? Ja? ja, lass sie doch fahren, lass es sein, wie sie wollen. Und wenn die Leute das cool finden, finden sie es cool. Ich habe mit der Weiterentwicklung und mit der Modernität nie ein Problem gehabt. Meine Basis ist oldschool, analog. Ich musste selber schauen, wie ich klarkomme. Das ist meine Basis, mein Fundament. Aber auf so ein Fundament, wenn du die heutige Technologie draufstellst, die ich natürlich verstehe, die ich faszinierend finde, dann ist es natürlich eine ziemlich solide Geschichte, die mir jetzt natürlich Wochenende für Wochenende in meinem Job hilft. Und man darf sich und auf gar keinen Fall diesen Entwicklungen verschließen. Ich kenne einige Kollegen, Formel 1-Kollegen, die permanent im Gestern sprechen. Da ist, für die hört das Leben auf, 1978 oder 1984 oder sowas, damals und da haben wir, da sage ich, ja, schon, aber das Faszinosum des Formel-1-Sports, das Faszinosum Motorsport ist nach wie vor genauso, wenn auch die Parameter sich verändert haben. Und das haben wir in dem Gespräch ja auch schon mal gemerkt, also mal von einem handgeschalteten Sechsgang-Getriebe ist heute nicht mehr viel übrig, ja. Und das sind alles Dinge, die man akzeptieren muss. Und ich sehe das eher als Challenge und als Faszination, wie sich damit verbunden natürlich auch die Charaktere verändern, die Charaktere der Protagonisten verändern. Und ganz grundsätzlich sind wir alle gleich. Rennauto fahren.
Die Basis.
Volle Pulle und schauen und die anderen sind wir am Arsch lecken. Ja, das ist das klassische Rennfahrer-Thema.
Und im Endeffekt gab es das ja immer auch wie heute, wo reiche Väter vielleicht einen Formel-1-Weg bereitstellen.
Immer gleich gewesen. Und
dann gab es die Talente, die einfach immer
aufgewandt sind. Ist doch immer gleich gewesen. Ja, genau, es so gab es nie. Die Dimensionen sind anders.
Ja, absolut, ja.
Klar, die Ziffern sind anders. Ja. Aber ganz grundsätzlich war das nie anders. Die schnellsten Leute in der Formel 2 damals waren die zwei Fabi-Brüder. Die sind nur deshalb in die Formel 2 gekommen, weil sie eine Talkummine hatten. Und der Papa hat das gezahlt. Und der hatte einen Freund, der hatte eine Ölfirma, so eine Motorölfirma da. Und die haben das einfach bezahlt. Sonst wäre aus denen nie was geworden. Und die waren wahnsinnig gut. Der Ältere ist sogar dann in die Formel 1 gekommen, der Kleine nicht. Aber das war auch nichts anders. Waren die schnell? Gott, scheiße, waren die schnell, ja. Und deswegen, ich bin jetzt kein großer Lance Stroll-Fan, ja, weil der offensichtlich keinen Spaß hat an dem, was er macht. Aber, so? Ja, aber okay. Es gibt einen anderen, der Nicolas Latifi zum Beispiel. Da ist der Vater und die Mutter, da ist jeweils der Vater und die Mutter, beide, jeder doppelt so reich wie der Vater Stroll. Und das heißt, das sind Größenordnungen, die können wir uns nicht vorstellen. Aber der Kerl ist total bei der Sache. Der liebt den Motorsport, der ist total begeistert davon. Und der fährt jetzt bei Williams, ja, soll er fahren. Das habe ich überhaupt kein Problem. Auch ein Vettel ohne Red Bull wäre der nie was geworden. Ein Hamilton ohne den Ron Dennis und McLaren und wer auch immer das alles finanziert hat, wäre der nie was geworden. Alles sind Paydriver. Ich wäre ohne BMW nie Profi geworden. Und wenn du ganz genau hinschaust, der Stefan Bellof ohne den Willi Maurer, den Multimillionär, wird er nie einen Fuß auf den Boden gekriegt.
Ja, man braucht wahrscheinlich
immer jemanden. Vergiss es alles. Es ist, für mich ist es ganz einfach. Wenn ich einen Blick werfe auf die heutige Motorsportgesellschaft, seitdem ich denken kann, hat immer eine breite Masse gesagt, ja, nur weil er so viel Geld hat, deswegen kommt er dahin. Seit meinem ersten Rennen im R5-Pokal Zolder 1977.
Ja, nur weil er so Geld hat, kann er sich ein dickes Wohnmobil kaufen. Ja,
ja, seitdem hat sich nicht einen Funken geändert. Dass das jetzt sichtbarer ist, weil halt ein Lance Stroll oder ein oder nächstes der Mazepin da, der Russe, da, ja, gesagt, klar, der Vater hat im Ural verschiedene Minen, ist ein klassischer Oligarch. Ja. Na klar hat der ein paar Milliarden auf der Uhr und macht damit, was er will. Und wenn er halt das gerne seinem Buben gibt, dann soll er es machen. Verstehst? Mick Schumacher, ja, ich meine, umsonst ist der auch nicht gefahren. Ja, super, das ist, ich freue mich für die alle, weil sie in meiner positiven Weltanstellung das machen, was sie gerne machen. Lance Stroll ist eine Ausnahme. Aber alle anderen machen das, weil sie es gern machen. Und dann ist doch gut, wie man das dann finanziert, ist doch scheißegal. So ist der Papa-Zeug, ist einfacher.
Und Lance Stroll, wird der hingeschoben von seinem
Vater? Ja, der ist da sehr desinteressiert. Ja. Der hat da keinen. Also die Begeisterung fehlt ihm schon.
Witzig. Gab es für Sie mal irgendwie so einen Scheidepunkt, wann die Formel 1 zu dieser modernen Formel 1 geworden ist? Also war das tatsächlich ein Michael Schumacher, der.
Nein. Max Mosley. Max Mosley hat das alles verändert. Der Max Mosley war der großartigste Präsident, den wir je hatten in der Formel 1. Es war der Einzige, der ohne an sich selbst zu denken für den Sport Dinge bewegt und veranlasst hat, von denen wir heute noch tagtäglich profitieren, der damals in seiner Zeit bereits das, was wir jetzt in 2021 als neues Reglement kriegen, schon längst hatte. Mhm. Also Max Mosley ist für mich der die Formel 1 am nachhaltigsten und am besten in die richtige Richtung verändert hat, ganz klar. Max Mosley.
Okay.
Number one of all time.
Man sagt ja immer Mercedes, die haben das perfekte Auto oder das perfekte Paket entwickelt. Glauben Sie, dass die nächsten 5 Formel 1 Fahrer, also sagen wir Ferrari, Williams, was weiß ich was, wenn die Mercedes sitzen würden, würden das die Weltmeister sein?
Ja gut, das ist ja immer die Frage, die kenne ich auch schon seit 30 Jahren. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Fahrer das dann personalisieren kann, also wie der das Tailor-Made für sich umsetzen kann. Mhm. Weil es ist nicht so, also ich sag mal so, ein kleines Beispiel, was die Situation erläutert. Der Gerhard Berger ist zu Benetton gekommen, nachdem der Michael Schumacher dort weggegangen ist. Und dann ist er mit dem Auto gefahren und hat gesagt, das Auto ist unfahrbar. Mhm. Unfahrbar, kann ich nicht fahren damit. Das ist, wie der das macht, ist mir schleierhaft. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Und dann haben sie gebaut und gebaut und gebaut. Dann haben ein Jahr lang rumgebaut, bis es dann einigermaßen endlich weg von diesem Schumacher-Setup hatten, zum normalen Setup, das dem Gerhard gefallen hat. Und darin liegt viel Inhalt, weil der Lewis kommt mit diesem Mercedes wirklich super gut klar, weil er natürlich auch seine Handschrift hat. Alles, was irgendwo er haben wollte, hat man versucht, ihm so zu geben. Das ist für den jeweils zweiten Fahrer natürlich sehr schwierig und der Bottas ist meiner Ansicht nach sowieso sagenhaft gut, weil der sich das auch erarbeiten konnte. Der ist jetzt auf Augenhöhe, der ist genauso schnell. Der ist noch nicht so gut, weil er noch nicht so souverän ist, aber schnell ist er auf alle Fälle. Und das sind alles Sachen, die gehen nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn du den Vettel in Mercedes setzt, wird der auch erstmal sagen, was ist denn da los? Ja? Okay. Wenn du den Hamilton in Ferrari setzt, wirst du auch sehen, was ist denn da los? Mhm. Nur, die kommen dann schon klar. Ja. Aber das ist etwas, was sich entwickeln muss, gemeinsam mit dem Team.
Was mich wirklich immer fasziniert, wenn ich Ihren Kommentar höre, oder überhaupt Profikommentare, ist, was Sie alles sehen, was im Auto passiert, wo ich denke, die lenken doch eigentlich einigermaßen normal alle gleich ein. Aber Sie sehen extrem unterschiedliche Fahrweisen und so. Gibt es da irgendwelche Fahrer, wo Sie sagen, mein Gott, wie der fährt mit dem modernen Zeugs? Das ist ja fast wie...
Sagen wir so, es gibt schon ein paar Dinge, die unterschiedlich sind. Die Herangehensweise ist unterschiedlich. Aber heutzutage ist es eigentlich so, dass ich eigentlich nur sagen kann, dass die Fahrer alle ein sehr, sehr gutes Niveau haben und natürlich hin und wieder Lance Stroll mehr Fehler machen als andere. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die jetzt komplett anders fahren, weil die kriegen das schon gesagt, wie es geht. Also das ist die Performance-Ingenieure. Der Performance-Ingenieur ist ja der von den Dateningenieuren den ganzen Scheiß geliefert kriegt und der sagt, okay, gut, da müssen wir das besser machen, da das. Das gibt der dann an den Renningenieur und der muss dann gemeinsam mit dem Fahrer das verklickern. Und das ist nicht so, dass du da sagen kannst, das macht er völlig falsch. Du siehst mal ein paar andere Linien, du siehst mal kleine Unterschiede, du siehst auch, wie sich's verändert, ja, wenn er erst falsch fährt und dann richtig fährt. Das ist normalerweise aber heutzutage
im Simulator schon ausgemerzt.
Im Simulator schon, also wenn du nicht, wie ich, kotzübel wird im Simulator, dann kannst du es ausprobieren.
Okay. Ihr ganzes technisches Wissen, was Sie da haben, also wo Sie sagen, das entwickelt sich ja jedes Jahr weiter und so, werden Sie eigentlich eingeladen von den ganzen Teams, die Ihnen das erklären oder so? Oder gibt es da so Hintergrundinformationen?
Nein, es gibt natürlich eine Szene, mit der man Kontakt hält. Die Gesetze der Physik auf diesem Planeten haben sich nicht verändert.
Zum Glück.
Ihr habt 4 Aufstandsflächen. Und mit denen musste klarkommen, da hat sich nichts geändert.
Aber gibt es da irgendwie Teams, wo man leichter an Infos kommt?
Ja, die, es gibt natürlich welche. Ich habe jetzt gerade heute mit dem Andreas Seidel von McLaren telefoniert und die kennt man halt und die sind da, mit denen ist man auf, mehr auf du und du als jetzt mit, ja, ich bin eigentlich mit vielen auf ganz gut, mit dem Toto und mit auch dem James Allison, da, mit denen kannst du ganz normal reden, ja, und zwar auf Augenhöhe, weil ich weiß, um was es geht, der weiß, dass ich ihm kein Zeitdieb bin, sondern dass ich einfach nur eine normale Frage habe, dann sagt er das und fertig. Also das ist vorab für mich nicht schwierig.
Okay. Apropos Zeitdieb, wir kommen zur letzten Frage.
Ja.
Also, mal angenommen, irgendwann wird das Rohöl ausgehen, was wir alle nicht hoffen, und jeder bekommt seine letzten 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Ja gut, also ich würde mir diesbezüglich das vielleicht vorab keine Sorgen machen, weil mit irgendwas, was schiebt, kann man immer fahren. Ja, also sogar mit Elektromotoren gibt es.
Oh Gottes Willen,
gibt's, das. Ja, nein, aber das ist, als mein erster Gedanke war, Elektro, Mensch, so ein Scheiß. Dann kam mir, naja, Gott sei Dank, fahren Sie wenigstens Rennen damit. Und jetzt bin ich den Alpesta, diesen Jaguar, das Rennauto, ja, zum ersten Mal gefahren, da irgendwo in Bedford, fährt sich wie ein ganz normales Rennauto. Ist halt ein bisschen ruhiger.
Was fehlt das?
Aber, ja, nee, pass auf, es geht jetzt darum, ich hock da drin, Pinsel runter, Anker werfen, einlenken, alles wie ganz normal. Das ist mal das Wichtigste. Meine 50 Liter Sprit, also ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erlebe es sowieso nicht, aber ich glaube grundsätzlich, dass wir nicht so weit kommen. Das ist schwierig, weil wenn ich jetzt 25 wäre, dann hätte ich gesagt, da würde ich gern mal mit dem Senna sein McLaren fahren. Oder ja, ein Formel-1-Auto aus meiner Zeit, was gewonnen hat. Oder der Williams, mit dem der Nigel gewonnen hat. Oder der Nelson. Solche Kisten wäre ich gerne mal gefahren, ja.
Auf welcher Strecke?
Suzuka.
Suzuka?
Suzuka.
Ich dachte jetzt Spa oder
so. Nein, Spa ist... Ich liebe Spa, gar keine Frage. Aber Suzuka ist eine ganz andere Liga. Suzuka.
Echt?
Suzuka. Weil es so geil ist. Es ist eine wahnsinnig schwer zu fahrende Strecke mit irrsinnigen Kurven, mit... Total oldschool, ja, da hast du einen halben Meter Auslaufzone, ja, das ist super. Also das ist genau mein Ding. Suzuka, gerne. Das ist die Strecke, wo ich am meisten Formel 1 gefahren bin in meinem ganzen Leben. Da habe ich 43 Formel 1 Tests gefahren dort. Krass. Für Honda damals, als ich in Japan war, Reifen und Mugen, Entwicklungsarbeit für einen 8-Zylinder Formel 1 Motor und für Bridgestone die Reifenentwicklung. 43 Tage Testen in Suzuka, da lernst du Rennstrecke lieben.
Okay, Christian Danner, danke
fürs Gespräch. Gern geschehen, ja? Okay.
So, das war Christian Danner und ich hoffe, dass wir ihn bald wieder als Formel-1-Experten erleben dürfen. Und auf meinen Gast in der kommenden Woche freue ich mich auch ganz besonders, denn da geht es um die ganz großen Zahlen, zumindest bei den Kosten. Denn ich rede mit Uwe Meissner und der restauriert mit seiner Firma Modena Motorsport nicht nur historische Ferraris, sondern kümmert sich auch um die ausrangierten Formel-1-Autos aus Maranello. Und wenn ihr mal hören wollt, wie man sein Geld richtig fluffig rausblasen kann, dann seid ihr kommenden Donnerstag richtig bei mir. Bis dahin alles Gute und bleibt mir gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.